Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann. Ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin und vor allem forsche ich am Menschsein, am Frausein, am Glücklichsein und alles, was die weibliche Wirkkraft betrifft. Also mich interessiert, wie können wir Frauen es schaffen, für eine bessere Welt unsere Kräfte und Stärken zu bündeln und sichtbar zu machen. Und ich freue mich ganz, ganz besonders heute auf meinen Podcast-Gast, die liebe Jessica Schwarzer. Liebe Jessica, erst einmal herzlich willkommen.
Danke dir, liebe Nina, für die Einladung.
Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Und ja, du bist eine der renommiertesten Finanzexpertinnen Deutschlands. Du warst beim Handelsblatt dort Börsenexpertin und Chefkorrespondentin. Und seit 2018 bist du selbstständig und gibst dein Wissen in vielfältiger Weise weiter, unter anderem als Autorin. Und wir werden heute ganz, ganz viele Hacks und tiefe Einblicke in die Börsenpsychologie geben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unseren Austausch.
Ich freue mich auch. Und über Börsen rede ich ja sowieso immer am allerliebsten.
Das ist super toll, weil ich bin ja als Anwältin und da sagt man ja, Anwältin, ja, Juris non calculat, die können ja eh nicht rechnen. Und ich bin nicht aus der Welt der Börse, also vielleicht für alle, die zuhören. Ich bin die, die anfängt, sich mit dem Thema Geld und Investieren und so zu beschäftigen, außerhalb der Themen, die ich, mit denen ich aufgewachsen bin, ja Firmenvermögen und Immobilienvermögen, das ist so die Welt, aus der ich komme, aber so richtig Börse, Aktien, ETFs und alles, was dahinter steht, da bin ich gespannt. Deswegen plaudern wir, du als Expertin und ich als neugierige Forscherin, weil es geht auch um das Thema ja Frauen und Finanzen. Also der Podcast geht ja auch um das Thema weibliche Perspektive auf die Börse. Und du sprichst immer wieder von der deutschen Aktienangst. Und ich könnte mir vorstellen, die weibliche Angst in Bezug auf Aktien gepaart mit dem Deutschsein, dass es nochmal, ja, das zusammen gibt nochmal eine noch größere Angst. Liebe Jessica, wollen wir vielleicht mit dem Thema mal starten?
Super gerne, aber eins vorweg, du musst gar keine Angst haben, nur weil du nicht rechnen kannst. Ich kann es nämlich auch nicht besonders gut und habe trotzdem es geschafft, mich an der Börse zu engagieren und da auch ziemlich erfolgreich zu sein. Also Zusammenhänge zu kennen und zu wissen, wie es so insgesamt funktioniert, ist viel wichtiger, als selber irgendwas auszurechnen. Da helfen uns ganz tolle Tools im Internet. Ja, die Frauen und die Börse. Wir haben ja in Deutschland insgesamt keine besonders gute Aktienkultur. Die Deutschen sind lieber, ja, die sind Sparer und keine Aktionäre und keine Investoren. Nur jeder sechste Deutsche hat Aktien. Da sind jetzt Männlein und Weiblein gemeint. Es sind aber doppelt so viele Männer wie Frauen. Also wir haben da definitiv Nachholbedarf bei beiden Geschlechtern, die Frauen aber besonders. Es geht aber zum Glück voran. Ja, diese deutsche Angst vor der Aktie. Ich glaube, wir werden einfach von vornherein zu Sparern erzogen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe das rote Büchlein von der Stadtsparkasse bekommen. Andere hatten das blaue von Volksbanken oder welche Farbe auch immer irgendeine Privatbank dann hatte. Wir haben alle irgendwann mal sparen gelernt, haben das hoffentlich auch verinnerlicht. Aber dieser Schritt zum Investieren, der kommt halt bei ganz, ganz vielen gar nicht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Mutter hatte, die mich da herangeführt hat. Nicht, weil sie es besonders gut konnte und schon kannte, nein. Sie hat einfach gesagt, Mensch, da geht jetzt die Telekom an die Börse, überall liest man da so viel drüber, lass uns die mal zeichnen. Da war ich 23, jeder hat es mit seinem eigenen Depot getan. Und so ging es dann eben los. Und ich glaube, dieser erste Schritt, dass es losgeht, der ist so wichtig und der ist heute so viel einfacher, als es der zu meiner Zeit vor fast 30 Jahren war. Also ich glaube, man muss ein bisschen schubsen und ein bisschen schieben und viel drüber sprechen, viel über Geld reden.
Ja, das ist ja perfekt. Dann sind wir beide hier ja genau richtig.
Auf jeden Fall.
Ja, Frauen, ja, du hast dich viel mit der Psychologie beschäftigt. Wir sprechen nachher noch über dein neues Buch, Die Psychologie der Börse. Aber Frauen und Finanzen und Psychologie, das ist ja auch so ein Dreiklang, der auch erst noch ja, in den Mut, ins Risiko gehen darf, oder?
Ja, ich glaube, wir haben mal abgesehen davon, dass wir nur sparen lernen, dann noch dieses andere in Anführungsstrichen Problem, dass uns viele falsche Glaubenssätze mit auf den Weg gegeben werden. Ja, die Börse ist ein Casino, Aktien sind gefährlich, man braucht unglaubliche Summen, um zu investieren. Aktien sind nur was für Reiche und gleichzeitig heißt es dann eben wieder Casino, wo man denkt, hä, die Reichen im Casino, wie passt das jetzt wieder? Aber Da ist viel, was man überbrücken muss, hinterfragen muss, falsche Glaubenssätze abzulegen und sich bessere, richtigere anzueignen. Ich habe das Gefühl, Frauen beschäftigen sich mit solchen Themen eher, denken da mehr nach, hinterfragen eher. Und Männer sind auf der anderen Seite irgendwie mutiger, die legen dann einfach mal los. Das ist auch immer dieses höher, schneller, weiter. Ach, da kann ich 10% kriegen oder 8 oder was auch immer mache ich. Ach, das ist eine Aktie, wie geht das? Ach, egal, mache ich trotzdem. Und wir Frauen hinterfragen und wollen alles ganz genau verstehen, was im Grunde total richtig und wichtig ist. Nur man kann es eben auch übertreiben, wenn man da, ich übertreibe jetzt auch mal ein bisschen, jahrelang quasi eine Doktorarbeit nach der anderen über Geldanlage, Aktien, Börse und so weiter quasi recherchiert, aber einfach nicht loslegt. Und ich glaube, da können beide Geschlechter ein bisschen was voneinander lernen. Männer ein bisschen Fuß vom Gas, Frauen ein bisschen drauf aufs Gas und einfach mal loslegen, uns auszuprobieren, weil das geht heute mit so kleinen Summen und einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert mit meinem Geld an der Börse, was passiert mit mir, wenn Aktienkurse schwanken, das finde ich extrem wichtig. Und da muss man manchmal, glaube ich, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und es hat ganz, ganz viel mit finanzieller Bildung zu tun.
Ja, super. Ja, wir haben eine adoptierte Oma und die hat sich nie mit Finanzanlagen beschäftigt. Jetzt wurde sie Witwe und hat jetzt und rund um ihr 75. Lebensjahr angefangen, sich mit den Themen zu beschäftigen und ist jetzt so erfolgreich damit und hat ganz viel Freude dran. Also ich glaube, wir dürfen ja auch ausprobieren. Also wir denken ja oft, ja, erst perfekt und dann geht's los. Und das ist halt zu spät.
Genau das meinte ich nämlich mit diesem, ne, man recherchiert und macht und tut und will es noch genauer wissen und noch genauer und ist nicht vielleicht doch noch ein anderes Produkt, das bessere und eine andere Strategie. Und dann kommt man überhaupt nicht mehr zum Investieren, und steht dann irgendwie am Rand und die Aktienkurse steigen und steigen und steigen und ist nicht dabei.
Ja, ich bin ja auch gerade eine dieser Frauen, die sich versucht aufzuschlauen, weil meistens ist es ja so, man soll ja, wenn man anlegt, dann also einmal richtig anlegen und nicht ständig rein und raus macht Taschen leer oder hin und her macht Taschen leer oder so, sondern halt dann gleich richtig. Also das schreckt mich zum Beispiel schon ein bisschen ab und auf der anderen Seite beruhigt mich dann wieder. Es gab wohl so ein Experiment mit so einem Affen, der so angelegt hat und war ungefähr ähnlich wie die Analytiker. Das beruhigt mich persönlich, ehrlich gesagt, weil ich denke, sogar wenn man sich perfekt auskennt, hat ja keiner die Glaskugel in der Hand.
So ist es nämlich genau. Und was ich spannend finde, das zeigen Studien immer wieder, wir Frauen machen intuitiv so viel so richtig. Wir denken ja immer längerfristig und mit Perspektiven und für die ganze Familie mit. Und deswegen investieren wir dann am Ende auch langfristiger und schauen auch wirklich, dass wir eine Strategie wählen, die zu dieser langfristigen Perspektive, zu unserer langfristigen Perspektive passt. Und durch dieses extreme Recherchieren, manchmal zu extreme, sind wir dann auch überzeugt davon dem, was wir da tun. Dann gibt es nämlich nicht so viel hin und her, macht Taschen leer. Und was Frauen auch tun, was ich total spannend finde, sie setzen intuitiv auf Risikostreuung. Das heißt nicht Einzelaktien, weil da kann ja ganz schnell mal was schiefgehen. Ein Unternehmen kann in die Krise geraten, es kann sogar pleite gehen. Das passiert jetzt nicht so oft, aber es kann passieren. Wenn ich aber mein Geld auf ganz viele Dutzende, Hunderte, am besten Tausende Aktien streue, ist dieses Risiko einer einzelnen Niete nicht so groß. Und das kann natürlich keiner, da hat auch keiner Lust zu, so viele Aktien zu analysieren und immer im Blick zu haben. Deswegen setzen viele Frauen auf aktiv gemanagte Investmentfonds, wo ein Fondsmanager entscheidet, was drin ist, oder noch besser auf die börsengehandelten Indexfonds, wo man dann beispielsweise den MSCI World, den Weltaktienindex mit 1400 Aktien abbildet, mit nur einem Papier, nämlich einem ETF. Und damit machen Frauen intuitiv so extrem viel richtig. Das sind nämlich im Grunde die goldenen Regeln der erfolgreichen Geldanlage. Langfristig, breite Risikostreuung, auf die Kosten achten, mit Strategie loslegen und vor allen Dingen dann auch die Nerven zu bewahren. Und auch das zeigen Studien, wenn es richtig zur Sache geht an den Märkten. Die Herren sind da nämlich mit hin und her macht Taschen leer, mit wildem Handeln zugange, während Frauen ihrer Strategie eher treu bleiben und die Nerven bewahren. Also so viel zum emotionalen Geschlecht. Also wir
Ja.
können das, wir müssen nur anfangen. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen, die macht jeder, die mache auch ich nach fast 30 Jahren an der Börse. Da sind wir dann bei meiner Börsenpsychologie. Man ist mal zu ängstlich, mal zu gierig. Man setzt auch einfach mal auf das falsche Produkt, die falsche Einzelaktie, wenn man sie doch kauft. Aber dieses langfristige, einfach ja, zu investieren und dabei zu bleiben und seiner Strategie treu zu bleiben, das ist im Prinzip der Weg zum Ziel. Und da gibt es ganz verschiedene Strategien und da findet jeder bestimmt das Richtige für sich selber. Und man muss auch nicht gleich, wie du es vorhin sagtest, perfekt sein. Man kann ja nachjustieren. Aber wichtig ist eben dieses Loslegen.
Ja, loslegen, das ist schwierig manchmal für manche, ja, wenn man es gut machen will, wenn man es richtig machen will und auch wenn man halt auch von Frauen beraten werden will. Also es ist ja oft so, also ich würde zum Beispiel nicht in einen ETF investieren wollen, der von einem Mann allein gemanagt wird, sondern mir ist halt auch ganz wichtig, dieses Thema weibliche Perspektive auch auf den Markt. Und das ist auch nicht so einfach, weil es gibt ja gar nicht so viele Fonds, die von Frauen gemanagt werden. Also wenn man so auf den Markt guckt, ich habe jetzt nicht die Statistik, aber immer wieder komme ich auf die Zahl 13% Frauen in der Finanzbranche, die das Geld verteilen. Der Rest sind halt Männer. Und du bist kein Fan von Pink Finance, habe ich so rausgelesen, vielleicht, also, aber Pink Finance Produkten. Aber ich glaube eben, und das ist so meine Überzeugung, Geld ist Macht. Geldfluss steuert ja auch unsere Wirtschaftswelt, es steuert ja auch das, wie wir die Welt wollen. Und das heißt, wie schaffen wir es, dass unser Geld, wenn wir dann schon welches haben, vielleicht auch in eine Richtung fließt, die für uns auch sinnstiftend ist?
Also mehrere Punkte. Ja, es gibt deutlich weniger Fondsmanagerinnen als Fondsmanager. Für mich ist es aber ehrlich gesagt gar nicht so relevant als Thema. Ich mache mir da gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt nicht in aktiv gemanagte Fonds oder ganz selten mal investiere. Muss das ein Fonds sein, der mich total catcht, der mich total begeistert? Und dann ist es dann die Fondsmanagerin oder der Fondsmanager, der mich vielleicht in einem Interview begeistert, was ich entweder selber führe oder lese, und dann die Erfolgszahlen da sind. Aber in der Regel investiere ich eben in die börsengehandelten Indexfonds, in die ETFs, und da gibt es ja gar kein Management, da gibt es ja einfach nur den Index, der stur abgebildet wird. Und der folgt ganz klaren Regeln. Das heißt, da bin ich an der Stelle schon mal raus. Aber natürlich kann man, da bin ich auch ganz deiner Meinung, Geld ist Macht, natürlich sagen, worein soll es fließen oder viel wichtiger, worein soll es nicht fließen? Das ist ja ganz oft das Thema. Rüstung ist ja heiß diskutiert worden in den vergangenen Jahren. Und da muss ich dir ganz klar sagen, ich bin Historikerin studiert, also Geschichte, Politik studiert. Ich habe mich viel mit Kriegen und Krisen auseinandergesetzt. Und ich habe nie in Rüstungsaktien investieren wollen und habe aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht darauf geachtet, dass die in meinen ETFs nicht drin sind, aber bewusst hätte ich es eigentlich nie getan. Und dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine und dann habe ich schon mal drüber nachgedacht, ups, wir haben keine Bundeswehr, gegen die Wehrpflicht war ich übrigens damals auch. Ich war für die Abschaffung. Das war vielleicht ein bisschen naiv, wenn man in Krisen, nie Krisen wirklich erlebt hat und Kriege schon mal gar nicht, im Frieden aufwächst, sieht man das vielleicht auch ein bisschen naiv. Und dann kam ich immer mehr dazu, naja, Waffen sind natürlich auch Abschreckung und im Zweifel, wenn es ganz dumm läuft, ist es Verteidigung. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Es gibt ja auch nachhaltige ETFs und Fonds sowieso. In manchen ist Rüstung schon immer erlaubt gewesen, in anderen nicht. Streuwaffen nirgendwo, aber die konventionellen sind halt in einigen erlaubt. Und ich habe dann auch drüber nachgedacht, will ich das nicht? Und ich habe so vor 2 Jahren dann doch ein Rüstungs-ETF für mein mittel- bis kurzfristiges Depot, ich nenne es immer Spielgelddepot, klingt jetzt in dem Zusammenhang etwas schräg, aber es ist so das Depot, wo ich keiner sturen Strategie folge, wo ich kleine Summen investiere, mal was ausprobiere, auch mal was Spekulatives tue. Und da ist dann doch ein Rüstungs-ETF drin gelandet, wirklich auch mit der Überzeugung, wir brauchen Rüstung, leider. Wir brauchen es und da muss Geld reinfließen. Und ich möchte das als Anlegerin ein Stück weit unterstützen. Aber es ist in meinem Fall ja dann eben die Verteidigung und die Abschreckung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Super kontroverses Thema noch immer. Aber ich kenne schon viele, die umgedacht haben mit der Zeit. Und wir haben jetzt einen Präsident Donald Trump, der ständig damit droht, seinen westlichen Partnern die Unterstützung im Krisenfall vielleicht auch zu entziehen. Umso wichtiger wird das Thema. Also das sind so Sachen, man kann, und das ist im Prinzip wie mit meiner Anlagestrategie, meiner grundsätzlichen, man kann Dinge hinterfragen und nochmal ändern und vielleicht feinjustieren. und auch mal bei dem einen oder anderen Produkt, bei der einen oder anderen Aktie von dem einen oder anderen Unternehmen seine Meinung einfach ändern.
Ja,
Und sich auch selbst weiterentwickeln.
vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe darüber auch viel nachgedacht. Ich glaube, dass Verteidigung total wichtig ist. Also, dass ich hätte auch lieber eine Welt im Frieden und mit Harmonie. Aber ich glaube, gerade wie die Welt sich verändert, dass dieses der Stärkere gewinnt und nimmt sich, was er will, dass das diese Politik, dass die halt eine starke Gegenwehr braucht. Und deswegen wäre jetzt Rüstung zum Beispiel nichts, wo ich sage, da bin ich per se dagegen. Da hätte ich vielleicht vor 5 oder 7 Jahren auch noch eine andere Meinung dazu. Gab.
Eine
Das
andere,
wäre
ja.
jetzt für mich persönlich auch ein Thema, wo ich sage, ja, Verteidigung ist schon wichtig. Also, und ein starkes Europa ist auch sehr wichtig. Und da gehört Verteidigung auch dazu. Ja.
Leider, aber es ist so, ja, genau.
Ja.
Aber man kann ja zum Beispiel auch gerade, wenn wir nochmal über Nachhaltigkeit sprechen, also da ist ja in immer mehr nachhaltigen Fonds Rüstung erlaubt. Das Gleiche ist ja diese Diskussion über Atomkraft. Und die ist ja nochmal ein bisschen wilder, weil in Deutschland, ja, wir haben uns aus der Atomkraft verabschiedet. Ich weiß nicht, ob ich das immer richtig fand, aber ich fand es vielleicht ein bisschen übereilt. In Deutschland gilt Atomkraft als nicht nachhaltig, als gefährlich, und so weiter. In anderen europäischen Ländern ist es aber anders. Da gilt Atomkraft sehr wohl als nachhaltig. Und wir haben ja die EU-Taxonomie vor einigen Jahren bekommen. Und da haben die Franzosen sich durchgesetzt und Nachhaltigkeit nach der Taxonomie der EU, nach den Leitlinien ist nachhaltig. Trotzdem sehen wir das in der Regel etwas anders und es ist auch in ganz, ganz vielen nachhaltigen Fonds und ETFs ausgeschlossen. Also es ist so im Prinzip diese ganzen Gedanken, diese ganzen Werte, die man so, ich sage jetzt mal, im Privatleben, im normalen Leben hat, die können sich natürlich in meiner Geldanlage und in meinem Depot auch widerspiegeln, aber klar. Damit muss ich dann nicht immer richtig liegen. Wir haben das gesehen, als eben der Ukraine-Krieg ausbrach. Vorher war Nachhaltigkeit ein extrem gefragtes Thema an der Börse, vor allen Dingen auch erneuerbare Energien. Als wir auf einmal Angst hatten vor einer Energiekrise, stürzte das an der Börse alles ab, weil wir die alten Kraftwerke brauchten, Öl- und Kohlekraftwerke. Dann, das war alles, weil das war da. Das Nachhaltige hat ja noch gar nicht gereicht, um uns zu versorgen. Und da sieht man dann manchmal auch, dass es einfach weltwirtschaftlich oder auch einfach in unserer eigenen Wirtschaft gegen unsere Überzeugungen und unsere Ideen für unsere Geldanlage läuft. Und da muss man natürlich im Zweifel dann entscheiden, verabschiede ich mich auch aus den erneuerbaren Energien, Klammer auf, in meinem Depot, Klammer zu, oder bleibe ich drin, weil ich langfristig dran glaube. Aber das ist dann auch immer so eine Sache, investiere ich kurz, mittel oder langfristig.
Ja,
Und
und das Thema.
kurzfristig sind Favoritenwechsel halt normal und deswegen, weil das so ist, ich finde das als Journalistin, als Buchautorin mega spannend, aber weil das so ist, bin ich eben ein Fan von diesen ganz breit streuenden ETFs, weltweit, global, oder europäisch oder amerikanisch, wo einfach alle Branchen dann drin sind und diese Trends automatisch mitgespielt werden.
Ja, ich bin noch so ein bisschen am Hadern mit den ETFs, ehrlich gesagt. Genau, weil ich habe so ein bisschen diese Warren Buffett-Idee des Value Investings. Also ich würde eigentlich gerne den Anspruch an mich haben, in Einzelaktien zu investieren, da die aber breit zu streuen und da mir die Firmen genau anzuschauen, die dahinter stehen. Also ich habe neulich mal so einen Live-Talk-Abend gemacht mit einer Finanzfrau, die gesagt hat, ja, guckt euch mal an, was benutzt ihr denn im täglichen Leben? Was sind denn Produkte und Firmen, die dahinter stehen, wo ihr sagt, die machen für dich Sinn in deinem Leben? Also jetzt nicht im Impact-Sinn für Nachhaltigkeit, aber im Sinne von, an welche Firmen glaubst du denn? Welche Firmen bereichern dein Leben? Wo hast du denn da Lust drauf? Und da, so in diese Richtung zu denken. Und das finde ich auch nicht schlecht. Wobei man muss sich ja nicht entscheiden, das eine oder das andere. Man kann ja auch, sage ich mal, ETFs machen mit den steuerlichen Themen mit der Vorabpauschale und so weiter, die ja auch wieder herausfordernd sind und dann die Aktien auch noch machen. Also das ist so,
Also
da bin ich noch am Schwanken.
ich bin aber zum Beispiel ein ganz großer Fan auch vom MSCI World Value. Es gibt ja auch ETFs, die die Value-Strategie abbilden. Also ich kann Warren Buffett auch via ETF abbilden oder nachmachen. Und Warren Buffett hat seinen Erben, ich glaube, es ist, glaube ich, auch nur seine Frau, in einem an seiner Anlegerbriefe vor ein paar Jahren empfohlen, von seinem ja nicht ganz unbeträchtlichen Erbe, er ist ja einer der reichsten Menschen der Welt, Ich glaube sogar 90% in zwei ETFs zu stecken und nur den Rest anders zu investieren. Also auch Warren Buffett ist ein großer Fan von ETFs wegen der Risikostreuung. Was ich da immer spannend finde, es gibt ein Depotmodell, das nennt sich Core Satellite. Da hat man einen Core, einen Kern. Da packt man eher die breit gestreuten, ein bisschen langweiligen ETFs rein. Der Kern muss aber, ist wie ein Satellitensystem, schon groß sein. Also vielleicht so 60, nicht weniger als 60% des Depots, vielleicht auch 70 oder 80. Und drumherum hat man ein paar kleinere Satelliten. Das kann man mit Einzelaktien machen, mit Branchen, mit vielleicht nochmal einem speziellen Land, meinetwegen Kryptos oder so. Das finde ich auch ganz spannend. Dann hat man so seinen breit gestreuten Kern und drumherum setzt man eben seine eigenen Liebhabereien um oder seine Überzeugung. Das ist Liebhaberei, hört sich jetzt so unseriös, nicht fundiert an, aber ich zum Beispiel habe immer Louis Vuitton geliebt. Ich habe schon als Kind, weil meine Mutter abends weggegangen ist, ich hoffe, sie hört nicht zu, mir ihre Taschen aus dem Schrank geholt und dann irgendwie damit gespielt. Das war so nicht gedacht, aber ich habe es getan. Und ich habe mir irgendwann dann auch mit Mitte 20 meine erste eigene gekauft, die habe ich heute noch. Ich liebe sie. Ich hatte sie gerade vorhin beim Mittagessen sogar dabei. Und irgendwann habe ich mir mal die Aktie angeguckt, LVMH, da gehört ja ganz viel dazu, ganz viele Luxusmarken. Und die habe ich vor fast 20 Jahren gekauft, die Aktie. Also da bin ich auch von meinem Hobby, meiner Leidenschaft zu einer Aktie gekommen, was sich auch gelohnt hat. Also so rum kann man es ja auch machen.
Dann
Aber ich
ist
würde
man auch stolz.
halt, ja, aber ich
Ja.
würde halt niemals hingehen und nur noch Einzelaktien machen, weil so habe ich angefangen und ich bin furchtbar auf die Nase geflogen.
Okay.
Und das ist halt mit ETFs ist so ein Crash einfacher zu ertragen als mit Einzelaktien, die sich komplett zerlegen.
Ich habe gerade das Hörbuch von Louis Vuitton, die Biografie gelesen. Sehr, sehr spannend, wenn dich das Thema
Oh ja,
interessiert.
das wollte ich mir auch mal
Ich bin
runterladen,
ein
ja.
großer Hörbuchhörer, was Biografien angeht. Ich habe jetzt Haribo, ich habe jetzt Rittersport gerade. Also ich liebe es, diese Geschichten hinter den Produkten, hinter den Geschäftsmodellen. Das ist einfach für mich großartig. Ja, Psychologie auch viel. Also das ist ja auch dein Thema. Und vielleicht, Jessica, können wir mal über dein neues Buch sprechen, Die Psychologie der Börse. Das Thema, wie wird man ein entspannter und erfolgreicher Anleger? Oder ist vielleicht jetzt nicht ganz wortwörtlich zitiert, aber will natürlich jeder werden. Also da nehmen wir jetzt gern mal die Hacks mit und am besten danach kaufen alle das Buch und steigen dann noch mal richtig tief ein.
Ja, also ich glaube, über Strategien nachzudenken und über Einzelaktien und Produkte und so, das damit fängt man natürlich an, aber ich glaube, man sollte auch mal ein bisschen sich mit Börsenpsychologie auseinandersetzen. Weil man immer so schnell sagt, naja, Geldanlage, da muss man schon sehr drüber nachdenken, was man da tut und was nicht. Und Klammer auf, das muss man rational angehen, Klammer zu. Das denkt, glaube ich, irgendwie jeder, nur wir sind Menschen. Wir sind ja keine Roboter. Und es gab viel Kapitalmarkttheorie so von vor 100 Jahren, wo immer der Homo economicus drin vorkam. Das war so ein Fabelwesen, total rational, wusste immer alles, hat alles perfekt umgesetzt. Super erfolgreich und so würde es gehen, so wäre es richtig. Nur das hat ja mit Menschen nichts zu tun. Also das beste Beispiel ist, ich habe eine ganz, ganz klare Strategie auch aus anderen Büchern von mir, wie ich mein Depot aufstelle. 80% Aktien, 20% Anleihen, 7 ETFs, ganz klar, wie groß soll welcher sein. Dazu die Regel, einmal im Jahr wird das überprüft, die Bausteine werden wieder ins gewünschte Gewicht gebracht und wenn es an der Börse mal mehr ruckelt, kaufe ich zu. Außerplanmäßig, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist. Dann kam der Corona-Crash. Der schnellste und heftigste aller Zeiten. Binnen 4 Wochen hat der DAX fast 30% verloren und mit ihm alle anderen Weltbörsen. Mal mehr, mal weniger. Ich habe da als Journalistin wie eine Verrückte darüber berichtet, hoch und runter. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, du musst ja auch mal tun, worüber du immer schreibst und sprichst. Und du hast ja Geld auf dem Anlagekonto. Und dann bin ich nach 3 Wochen Crash da rein. In dieses Konto und habe das erste Mal den Schaden gesehen. Ich sichere nicht ab, 80% Aktien, dann brauchen wir uns, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wie dieses Depot aussah. Dann habe ich einmal tief durchgeatmet, habe geguckt, wo waren die Einschläge am stärksten, habe da kräftig nachgekauft. Fünfstelliger Betrag. Gut, wieder zugemacht. Dann habe ich schon so gedacht, puh, war das richtig, war das nicht richtig? Also dieses Grummeln, man redet da von kognitiver Dissonanz, dieses Unwohlsein. will man eigentlich gar nicht erleben und haben und will man eigentlich auch korrigieren. Aber dann habe ich das ausgesessen und es ging noch eine Woche einfach wie ein Stein, sind die Märkte weitergefallen. Da kriegt man natürlich schon so ein mulmiges Gefühl, es hätten ja auch noch 50, 60, 70% Minus sein können, wie in anderen Crashs. Nun haben wir mal alle von dieser V-förmigen Erholung der Wirtschaft und der Börse geredet. Ich habe tausende Podcasts gefühlt moderiert, wo das immer wieder erzählt wurde. Ja, aber die Woche war lang. Die war wirklich lang. Und ich habe auch nicht immer gute Laune gehabt. Und dann, aber das konnte ich ja gar nicht ahnen, drehten die Kurse und es war die V-förmige Erholung. Dann habe ich da natürlich gesessen, super, ich habe es drauf, ich weiß, wie es geht. Aber so einfach ist es eben nicht, ja. Man muss es aushalten können. Und man muss wissen, was das mit einem macht. Und das tut man, indem man sich damit auseinandersetzt. Man braucht klare Regeln, aber da sind Frauen ja wieder besser als die Männer, wie wir schon besprochen haben. Klare Regeln, wann man was tut. Und irgendwann dann auch Nerven wie Stahl. Und es gibt aber so viele, also das ist so eins, wo ich merke oder gemerkt habe, es ist so wichtig, da auch sich selber irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, die eigenen Emotionen, weil wir laufen ja mit dem Steinzeitgehirn rum. Also wir sind ja auf dieses Jagen und Behalten und Fressen und irgendwie trainiert oder Flucht oder Angriff. Und wenn die Börse so abschmiert, hat man doch eher das Gefühl, man müsste fliehen, als dass man angreift. Und das ist schon ganz spannend, wenn man da mal ein bisschen sich mit auseinandergesetzt hat. Oder auch unser Umgang mit Gewinnen und Verlusten. Das ist ja auch völlig irre, wenn wir Gewinne mitnehmen, weil das ja noch nie jemand von arm geworden, nie stimmt. Aber Gewinne laufen lassen macht reich. Andersrum reden wir uns Verluste schön und sitzen die aus und ja, wird schon wieder und kommt schon wieder oder ignorieren die, anstatt da mal eine Grenze zu ziehen. Also wir sind da auch irgendwie. Das ist wieder dieses Nummer mit der kognitiven Dissonanz. Wir reden uns so viel schön und verdrängen das dann. Und sich mit diesen ganzen Mechanismen mal ein bisschen auseinanderzusetzen, hilft enorm.
Ja,
Man erkennt viele eigene Fehler. Als ich mich das erste Mal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe, teilweise echt schlechte Laune gekriegt, weil so, mein Gott, machst du da Mist und das hast du auch schon gemacht und ja, es gibt diesen berühmten Spruch von Benjamin Graham, der war vor über 100 Jahren Professor in den USA, Lehrmeister von Warren Buffett übrigens. Und er hat gesagt, der größte Feind des Anlegers schaut ihm jeden Morgen aus dem Spiegel entgegen. Und da ist eben was dran. Also wir stolpern über viele emotionale Fallstricke, weil wir Angst haben, weil wir zu gierig sind, weil wir uns irgendwas schönreden. Das ist leider so und das werden wir auch nie abschalten können. Aber es zu erkennen, ist halt der erste Schritt in die richtige Richtung, um beim nächsten Mal dann vielleicht doch nicht zu stolpern.
Wie machst du das, wenn die Aktie sinkt? Hast du so einen Wert, Schwellenwert, wo du sagst, da wird automatisch verkauft? Weil das löst ja, das haben ja viele und dann löst es ja nochmal so ein Run aus.
Also in meinem langfristigen Depot mit den ETFs überhaupt nicht. Das lasse ich laufen, laufen, laufen. Das ist mein langfristiger Vermögensaufbau. Deswegen hat es ja bei Corona etwas gelitten, etwas mehr. Da kaufe ich dann eher nach. Auch egal, ob sich's gut anfühlt oder nicht. Und bei meinem Spielgelddepot, manchmal habe ich da Stop-Loss-Kurse gesetzt, oft aber auch nicht. Ich bin kein großer Fan von Stop-Loss-Kursen, ehrlich gesagt, weil es gibt teilweise Tage, wo die Schwankungen so groß sind, und völlig übertrieben, das sind ja auch viele Emotionen im Markt, dass man dann ausgestoppt wird und aus irgendwas rausfliegt, wo man eigentlich gar nicht rausfliegen wollte und was am nächsten Tag dann wieder wie verrückt steigt. Das hat man nämlich ganz oft beim ganzen Markt, aber auch bei Einzelanlagen, Einzelaktien, dass auf die schlechtesten Tage die besten folgen. Und dann schmeißt mich so ein Stop-Loss-Kurs raus, obwohl ich der Aktie eigentlich noch mehr zugetraut habe. Bei ganz spekulativen Dingen tue ich es manchmal, aber wenn ich jetzt sage, ich kaufe einen Autohersteller, weil die sind so runtergeprügelt worden und ich glaube, die werden sich ein Stück weit erholen, dann tue ich das nicht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, sich die Aktien anzugucken und die Firma dahinter. Wenn ich das Gefühl habe, die Firma geht den Bach runter, dann würde ich auf jeden Fall verkaufen. Aber wenn ich
Dann
denke,
kann
die
man aber
Firma
verkaufen,
steht.
dann braucht man keinen Stop-Loss zu setzen. Das ist nämlich genau das Ding, sich das anzugucken, würde ich sie wieder kaufen, will ich sie behalten, stehe ich noch dahinter. Und dann muss man einfach so Turbulenzen mal aushalten.
Ja, ich glaube, da ist viel Psychologie dahinter, weil was ja so komisch ist, ich bin ja aus dem Mittelstand, ja, dass quasi die Börse ja nicht immer die Firma widerspiegelt, sondern dass die Firmen ja teilweise gut laufen, aber die Börse so verrückt macht. Weil die Märkte, weil die Reaktionen halt hochpsychologisch sind, weil einzelne Aussagen oder Textnachrichten von einem Präsidenten in den USA plötzlich Wellen auslösen, die mit den Firmen erstmal nichts zu tun haben. Das ist ja verrückt.
Ja, das ist einmal wirklich verrückt. Und dann hat man natürlich auch dieses Phänomen, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Und ganz oft sieht man das ja, dass sehr gute Quartalszahlen verkündet werden, vielleicht sogar besser als erwartet, und die Aktie dann trotzdem runtergeht. Man sagt immer so schön, sell on good news. Das ist aber meistens dann eher der Grund, entweder dass viele der Aktien nicht noch mehr oder dem Unternehmen nicht noch mehr zutrauen, oder dass es vielleicht irgendwie ein Haar in der Suppe gibt und vor allem der Ausblick nicht mehr so rosig aussieht. Weil was interessiert es mich, dass irgendein Automobilhersteller vor 2, 3, 4 Jahren noch Rekordabsatzzahlen in China geliefert hat, wenn jetzt nach vorne hin das leider gar nicht mehr nach Rekordzahlen aussieht, im Gegenteil. Und das sind dann auch so Sachen. Man guckt dann in so eine Bilanz, sieht gigantische Gewinne, sieht irgendwie tolle Cashflows, sieht unglaubliche Werte einfach auch, die dahinter stecken. Und an der Börse ist es nicht gefragt. Und manchmal ist es eben auch wirklich so, dass dass einzelne Branchen nicht gefragt sind. Wir hatten gerade vorhin das Beispiel Rüstung. Also da sind viele Aktien Jahre, Jahrzehnte fast rumgedümpelt. Und dann kam eben ja, die geopolitische Krise, in der wir, oder diese Turbulenzen, in denen wir jetzt stecken. Und dann war eben Rüstung auf einmal stark gefragt. Das Gleiche ist es mit der erneuerbaren Energie. Die Unternehmen stehen ja nicht besser oder schlechter da, im Zweifel eher ein bisschen besser als noch vor 4, 5 Jahren. Und trotzdem sind die Aktien unter die Räder gekommen.
Ja, ich besitze hier in Neuenburg am Rhein und das Rheinmetallwerk von einem der großen Rüstungs ist ungefähr gefühlt kein Kilometer da hinten von mir. Also ist irgendwie so eine Firma, die hier halt vor Ort auch eine Rolle spielt. Ja.
Düsseldorf ist die Konzernzentrale.
Ja, guck mal, da verbindet uns ja noch was hier, ja. Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich mit den Märkten, dass man sich überhaupt mit den Veränderungen in der Welt und mit der Transformation auseinandersetzt. Das Thema KI spielt ja jetzt auch voll in die Börsenwerte mit rein. Also wenn man sieht, dass SAP, Adobe und diese Aktien alle fallen, weil KI ihnen das Leben schwer macht. Und die Frage ist, wie wird KI die Börse auch verändern? Welche Firmen wird es pushen? Welche Firmen gehen runter? Und auch diese ganzen Fragen, was braucht es denn für KI, die Chiphersteller und so weiter, dass diese Lieferketten zur KI, dass die plötzlich auch interessante Anlagestrategien mit sich bringen. Und dann geht es natürlich immer um die Länder, ja, Wirtschaftsstandort Deutschland. Da gibt es ja auch viel zu berichten. Da stecke ich ja voll drin mit der Verbandspolitik. Und da ist ja die Frage, ja, investiert man gerne in den Standort oder guckt man in andere Länder? Und wie ist es dann wieder steuerlich, wenn man in anderen Ländern investiert?
Das Spannende ist bei dem Investieren in andere Länder, der DAX ist ja ein absolut internationaler Index. Die DAX-Konzerne, die 40, machen 82% ihrer Umsätze, sowas letztes Jahr, im Ausland. Diese Summe ist auch der Grund dafür, dass der DAX ein paar Jahre lang mega gut lief, als MDAX und SDAX, wo ja die mittelgroßen und kleineren Werte notiert sind, total schlecht liefen, sogar Minus gemacht haben. Wo manch einer gedacht hat, was ist denn da an der Börse los? Wir haben hier irgendwie Krise, Wirtschaftskrise, und der DAX geht durch die Decke. Ja, weil der DAX eben, klar sind es deutsche Unternehmen, aber deutsche Unternehmen, die mehr im Ausland erwirtschaften als hier. Und da ist dann die Weltwirtschaft wichtiger als die deutsche Wirtschaft.
Ja, total spannendes Thema. Und dann dürften Trumps Zölle natürlich ganz schön reingepfuscht haben in den DAX, oder hat es sich nicht so ausgewirkt?
Das hat sich ja überall irgendwie nicht so richtig ausgewirkt, sind ja wieder kassiert worden. Teilweise ist es ja auch so, dass sie weitergegeben worden sind an Verbraucher. Manchmal auch so gedrittelt, Importeur, Exporteur, Verbraucher, jeder nimmt ein Drittel davon. Und so richtig durchgeknallt hat das nicht. Klar, die Autoindustrie hat es schon erwischt, aber es ist irgendwie alles deutlich weniger schlimm gekommen, als alle gedacht haben. Und ich meine, wir sehen es, wir haben Börsen auf Rekordhochs in den USA, und in Europa sind wir auch nicht weit davon entfernt. Da fragt man sich natürlich schon irgendwie, was ist da eigentlich los? Ja, jetzt haben wir da noch eine Nahostkrise mit extrem hohen Energiepreisen, und es steigt immer noch alles. Aber es steigt eben nicht alles, wenn man genau hinschaut. Das sind schon unterschiedliche Branchen, die einen steigen stark, die anderen fallen. Das ist aber auch so ein Grund, warum ich so ein großer ETF-Fan bin, weil ich eben diese Favoritenwechsel, diese Branchenrotation muss ich nicht mitmachen. Die passiert ja in meinen ETFs automatisch.
Ja, das ist interessant. Jetzt haben wir eine ziemlich hohe Flughöhe erreicht. Ich würde gerne mal noch mal ganz in Pragmatismus einsteigen. Wenn jetzt hier Frauen zuhören, die sagen, okay, ich habe jetzt noch gar nichts mit Aktien, ETFs oder so, weil irgendwie, ja, ich habe Immobilien, ich habe Gesellschaftsanteile oder ich fange jetzt erst an, Geld zu verdienen und will jetzt doch was zurücklegen. Wie sind denn die ersten Schritte? Weil die Banken, klar, die wollen dir das alle verkaufen, Wealth Management und so, die Leute kommen, man wird überall eingeladen. Dann heißt es wieder, ja, die machen alles mit dem Handy, mit der App und ist alles so einfach. Wie fängt denn so ein Mensch, eine Frau an, überhaupt Geld zu transferieren, eine Übersicht zu haben? Also was wäre so eine Einstiegsmöglichkeit?
Also das richtige Wort, was du gerade schon sagst, das Stichwort ist Übersicht. Also man muss erstmal schauen, was habe ich denn überhaupt schon? Wo will ich hin? Was sind meine langfristigen und vielleicht auch mittelfristigen Ziele? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es geht um langfristigen Vermögensaufbau, vielleicht auch die Altersvorsorge, das ist ja am Ende für viele auch dasselbe dann. Und ich schaue mal, wenn ich jetzt jung bin und gerade anfange im Beruf, habe ich natürlich eine andere finanzielle Möglichkeiten, als wenn man schon Karriere gemacht hat. Aber dass man einfach mal guckt, was kommt rein, was geht raus. Wie viel davon könnte ich für meine Geldanlage für die Börse nutzen? Dann ist es ganz wichtig, dass man sich an die goldenen Regeln hält, die wir gerade schon hatten, also dass man da langfristig investiert. Ich bin der Meinung, egal ob ich eine Einzelaktie kaufe, ein Fonds oder ein ETF, Aktien sind langfristige Anlagen und ich würde mindestens 10 Jahre oder länger sagen. Das heißt nicht, dass ich nicht zwischendurch mein Engagement überprüfe und mal was verkaufe und bei einer Einzelaktie vielleicht auch der Überzeugung komme, das Geschäftsmodell trägt nicht mehr. Aber grundsätzlich sollte man nicht an der Börse mit diesem Gedanken investieren, Ende nächsten Jahres oder Ende übernächsten Jahres habe ich 30% und steige wieder aus. Das wird in der Regel schief gehen. So, das ist so dieser Anfang und dann muss man sich natürlich überlegen, was ist man für ein Risikotyp? Also wenn ich immer nur gespart habe mein Leben lang und eigentlich beim DAX-Chart in der Börse vor 8 oder Wirtschaft vor 8 heißt, glaube ich, mittlerweile vor der Tagesschau einen Schweißausbruch krieg, dann ist das mit Aktien ein bisschen gefährlicher oder nicht, nee, gefährlicher ist falsch, schwieriger. Dann muss ich vielleicht mit kleinen Summen anfangen. Wenn ich aber sage, ich bin ja sowieso Unternehmerin und ich denke auch so und ich weiß, es geht nicht immer gleich gut wirtschaftlich und ich kann so ein Risiko aber tragen und das Geld brauche ich auch in den nächsten 10 Jahren nicht, da kann man vielleicht mit einer höheren Aktienquote anfangen. Also da kann man für sich selber ein bisschen, da gibt es auch Tests im Internet, man kann einfach mal für sich selber überlegen, wie man wohl damit umgeht, wenn aus 1.000 Euro auf einmal 500 werden und ein paar Monate später 2.000, kommt man damit klar oder nicht? Extremes Beispiel, aber sowas kann ja passieren. Und dann würde ich sagen, wenn es sehr kleine Summen sind, mit denen man erstmal loslegen will, finde ich es ein ETF-Sparplan super. Man nimmt irgendeinen der gängigen Indizes und wenn es der DAX ist oder eben den Weltaktienindex MSCI World, sucht sich den passenden ETF. Da gibt es mehrere dazu aus. Vielleicht mal ein Buch lesen oder mal ein paar Beschreibungen. Ich bin großer Fan von Extra-ETF der Seite. Da gibt es eine tolle Suche, da gibt es tolle Erklärstücke, dass man sich das mal anguckt und sich dann ranrobbt. Und was brauche ich, wenn ich mir mein ETF ausgesucht habe, brauche ich ein Depot. Das ist quasi ein virtueller Tresor. Früher hat man so Urkunden bekommen von Aktien, das gibt es nicht mehr, wird virtuell verbucht. Das kann ich bei meiner Filialbank aufmachen, wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein als bei einer Online-Bank oder einem Broker, Online-Broker. Kann man sich auch zusammengoogeln, was da das Richtige ist. Oder mein letztes Buch lesen. Da steht das alles erklärt drin.
Sag
Wir
mal
haben
den
noch
Titel.
raus.
Sag mal den
Ja, das ist
Titel.
der erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien.
Okay, also dann
Das
habt ihr
nenne
schon
ich vorne
euer
drauf. Das ist
zweites
mein.
Buch für den Sommerurlaub, was ihr jetzt hier,
Ist auch
ja.
alles erklärt, wie das mit ETFs geht und was es für Strategien gibt. So, also ich brauche einfach ein Depot, damit das da abgebucht wird, reingebucht wird. Und dann lege ich so einen Sparplan mit wenigen Klicks an und dann wird jeden Monat Summe X investiert und dann kann man einfach mal so sich ranrobben. Wenn es eine größere Summe ist und man das noch nie gemacht hat, dann würde ich mich, glaube ich, schon mal beraten lassen. Ja, Bankberater wollen einem bestimmte Dinge natürlich verkaufen, aber ganz ehrlich, wenn ich zu BMW gehe, wollen die mir auch einen BMW verkaufen. Und wenn es so gar nicht läuft mit dem BMW, schicken sie mich hinten durch zu Mini. Also niemand erwartet, dass der BMW-Berater auf einmal in Tränen ausbricht vor Rührung, weil er den neuesten Audi so toll findet. Und das, ich finde, man geht halt immer mit so einem Denken in eine Bank. Ja, natürlich wollen die einem helfen beim Vermögensaufbau und so weiter. Aber natürlich ist es auch deren Job, was zu verkaufen. Also es ist ja kein gemeinnütziger Verein. Gut ist immer viel zu fragen, viel zu hinterfragen. tun Frauen auf jeden Fall. Ich würde immer ganz klar sagen, erklär mir den Unterschied zwischen ETFs und Fonds. Warum jetzt doch den Fonds und nicht den ETF? Weil ETFs sind günstiger und schneiden in der Regel an der Börse auch besser ab als Fonds. Auch dazu die ganzen Infos im besagten
Im
Buch, weil es ist
Buch?
schon sehr viel, das ist ein Tagesseminar, aber hört sich jetzt kompliziert an, aber eigentlich ist es das nicht. Einen ETF auf den MSCI World aussuchen, er sollte möglichst günstig sein, ein Depot eröffnen, wenige Klicks oder einen Anruf bei der Hausbank, Sparplan mit wenigen Klicks einrichten, also ich will, es geht meist schon ab 25 Euro, manchmal weniger, manchmal ab 50, also Summe angeben, ich will monatlich sparen. Zack, hier ist der ETF und los. Ist ein super Einstieg an der Börse, nimmt einem so ein bisschen auch, weil es automatisiert ist, diese Frage, ist heute der richtige Tag oder lieber morgen oder übermorgen? Man sagt immer, Time in the market beats timing, also dass die Zeit, also der Zeitraum, dieses Timing ersetzt. Man sagt auch, Börse ist ein Marathon, kein Sprint. Es ist also nicht so wichtig, ob ich heute, morgen oder übermorgen kaufe, wenn ich langfristig investiere. Aber trotzdem hat das wieder Psychologie. Ja, man guckt da drauf und denkt, oh, jetzt hat Trump wieder. Und was kommt denn jetzt? Und kommt jetzt heute Nacht nochmal? Und oh, wir sind ja mitten in der Berichtssaison. Da kommen ja an Tag X die Amazon-Zahlen. Soll ich da schon kaufen? Nee, warte ich mal lieber noch Microsoft ab. Nicht, dass es da wieder einen Kursrutsch gibt an den Märkten. Das nimmt einem der Sparplan einfach ab. Der wird einfach am 1. oder am 8. oder am 15. des Monats ausgeführt, Punkt. Und das ist super zum Anfang. Und wie gesagt, bei größeren Summen würde ich mich einfach doch mal ein bisschen beraten lassen und dann vielleicht in Häppchen einsteigen. Aber es macht keinen Sinn, wenn du 100.000 Euro anlegen willst, einen Sparplan über 50 zu machen. Das dauert ja ewig, bis das Geld angelegt ist. Ne? Das macht keinen Sinn.
Ja. Und also ich habe gelesen, es ist wichtig, wenn ihr einen Broker nehmt, dass der vielleicht eine deutsche Zulassung hat, weil der dann die ganzen Steuern schon abführt. Und
Ja,
das ist, glaube
genau.
ich, für jemand, der anfängt, ganz furchtbar übel, wenn man das selber machen muss,
Nee,
ja.
nee, genau. Das sollte man auf jeden Fall eine deutsche Adresse nehmen. Aber ich glaube, kommt man auf die Idee, einen ausländischen Broker zu nehmen? Also ich wäre da noch nie drauf gekommen, ehrlich gesagt.
Ich weiß es nicht, aber vielleicht haben wir es dann
Vielleicht
jetzt mal gesagt und dann kommt man gar
so ein
nicht auf die Idee.
Männerding. Ja, nee, also das ist genau. Und dann passiert da auch alles automatisch, ja. Also das sind so, also die Anfänge müssen gar nicht kompliziert sein. Und das Schöne ist, man hat ja immer so ein. Da sind wir wieder bei diesem Frauenthema tot recherchiert. Wenn ich jetzt einfach mal anfangen will und ich nehme jetzt doch die Hausbank, weil dann kann ich den Berater mal anrufen und fragen, habe ich das richtig ausgefüllt und wie geht das denn? Ja, die Hausbank ist ein bisschen teurer, aber wir reden jetzt nicht von hunderten Euro im Jahr. Dann fange ich doch da an, weil ich kann mit meinem Depot und allem, was drin ist, oder Teilen von dem, was drin ist, jederzeit zu einem neuen Broker umziehen. Und dann kann ich zum Online-Broker gehen, wo ich gar keinen Service habe, sondern alles selber machen muss. Und das sind wenige Klicks, das ist kostenlos, die machen alles für mich. Und wenn ich mich jetzt unsicher fühle, dann fange ich halt bei der Hausbank an. Dann ist es halt ein bisschen teurer, ein paar Euro. Aber das ist dann eben vielleicht das gute Gefühl und auch das gute Gefühl, nochmal einen Sparringspartner zu haben.
Ja, ich komme ja aus dem Risikomanagement und ich finde es auch ganz wichtig zu verstehen, dass wenn man Aktien oder ETFs hat, dass einem dann etwas gehört, was egal wie es der Bank geht, also wenn die insolvent geht oder wie auch immer, was einem selber gehört. Also das heißt, ansonsten hat man ja diese 100.000 Euro oder was
Genau.
Einlagensicherheit, aber alles drüber könnte theoretisch futsch sein. Aber egal wie gut oder schlecht diese Aktien laufen, die gehören wenigstens mal
Genau,
euch.
alles, was in dem Depot liegt, in meinem virtuellen Schließfach, ist meins, egal ob die Bank abbrennt oder pleite geht oder was auch immer passiert, ist meins. Und
Ja.
übrigens bei ETFs und Fonds ist es geschütztes Sondervermögen, auch wenn die Fondsgesellschaft oder der ETF-Anbieter pleite gehen. Das gehört immer noch mir.
Okay, ja, das ist ja auch wichtig, weil keiner weiß, wie es kommt. Corona hat ja auch keiner vorhersehen können. Und jede Börsenkrise ist ja überraschend. Also gibt es ja immer
Ja.
wieder.
Also es gibt Menschen, die immer warnen und die haben, also es sind die sogenannten Crash-Propheten und die gibt es immer und die warnen auch immer und alle paar Jahre haben die mal recht. Und man weiß nie, man sagt ja immer schwarzer Schwan, das finde ich jetzt bei meinem Nachnamen nicht so nett, aber ist halt so, der um die Ecke kommt und das auch, ich meine, Corona war doch so einer. Also ich weiß, ich habe eine Woche oder zwei vorher noch in Frankfurt gesessen und habe mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank einen Podcast aufgenommen. Und da haben wir natürlich auch über Corona und was ist das denn geredet. Und das war irgendwie Anfang März. Und wir wissen, am 13. März wurde der Lockdown verkündet, am 16. war alles dicht. Und das war Anfang März. Und dann sagte er noch, Ja, ich glaube, dass wir jetzt hier so in Europa ein, zwei Fälle haben, aber das ist an sich schon ein asiatisches Thema. Ja, vielen Dank dafür. 2 Wochen später, das hat er im Podcast gesagt, deswegen kann ich das auch so sagen. Im Netz hatte sich das dann leider erledigt. Aber ich war in der Zeit auch schon mit einem Bekannten, der bei HSBC in Düsseldorf arbeitet, essen. Und der sagte, du darfst da nicht drüber reden. Da stand das überall. Aber wir sind ja eine asiatische Bank und bei uns sind jetzt schon auch in Düsseldorf die Teams gedrittelt worden. Wie gesagt, wie? Ja, unser Handelsteam. Wir haben ein Handelsteam an der Kö war damals die Zentrale da. Und dann haben wir noch ein anderes Haus. Da haben wir die anderes Drittel der. Und dann gibt es ein Drittel, die sitzt im Homeoffice. Und diese Teams dürfen nicht gemischt werden und sich
Oh.
begegnen. Da habe ich gesagt, was ist das denn für ein Unsinn? Ja, da haben wir dann auch gewusst, dass es bei denen zwar nichts passiert, aber dass es gar kein Unsinn war, sondern die hätten halt ihren Handel jederzeit aufrechterhalten, auch wenn ein komplettes Team mit Corona ausgefallen wäre. Also es war schon schräg, ne? Es war so ein schwarzer Schwan, der kam zwar langsam um die Ecke, aber erst als er so richtig rum war um die Ecke, haben wir es begriffen, ne?
Ja, und wir wissen ja nicht, was kommt, zum Glück. Also von daher nehmen wir, was ist. Und es ist auf jeden Fall besser angelegt, als wenn wir es nur für Sachen ausgeben, die wir uns halt so gönnen. Was ja auch wichtig ist, mentale Rendite, ja, aber so ein bisschen überlegen, was im Monat kann ich abzwacken.
Ganz wichtig, auch für diejenigen, die sehr, sehr sicher unterwegs sind, es gibt keine sichere Geldanlage. Jedes Produkt, jede Geldanlage hat ihr Risiko. Und selbst das Sparbuch oder Tagesgeld, weil es bleiben meine 10.000 Euro oder 1.000, egal welche Summe, zwar die gleiche Summe, wenn ich sie nicht anfasse über Jahre, aber die Zinsen sind seit vielen Jahren mal mehr, mal weniger unterhalb der Inflationsrate. Das heißt, wir verlieren Kaufkraft. Das nennt man negative Realrendite. 10.000 Euro bleiben zwar 10.000 Euro, aber ich kriege in 10, 20 oder 30 Jahren für die 10.000 Euro nicht mehr das Gleiche wie jetzt. Wir haben das vor einigen Jahren, als die Ukraine-Krise da losging, der Krieg, erlebt, als die Inflation so galoppierte. Der Wocheneinkauf wurde immer teurer oder wenn man sein Budget von 100 Euro dabei hatte, wurde der Inhalt des Wagens immer weniger. Das passiert langfristig auch. Das ist ein Risiko. Und Aktien bringen langfristig bei breiter Risikostreuung, was Frauen ja machen, langfristig und breit streuen, Renditen von 6 bis 8% im Schnitt, nicht jedes Jahr, Aktien schwanken. Darüber sollte man nachdenken. Wer Geld vermehren will, wer Vermögen aufbauen will, wer fürs Alter vorsorgen will, braucht eine positive Realrendite. Ich kann schon mal mehr aussprechen. Also wir brauchen die Rendite einfach. Deswegen müssen Aktien, sollten Aktien ein müssen. Sollten können wir streichen, müssen Aktien ein Teil des Vermögensaufbaus sein. Zumindest ein Teil.
Ja, nee, super. Liebe Jessica, wir wollen ja gar nicht so lange den Podcast machen, dann hören ihn auch mehr bis zum Schluss und das ist ja super. Ich würde sagen, ich blende eine kurze Werbung ein, dann ziehe ich ein Fazit aus dem Podcast und du hast das Schlusswort und kannst vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, sich in das Aktiengetümmel zu stürzen und ihre Angst vor Aktien vielleicht abzubauen. Also von daher machen wir jetzt mal einen kurzen Cut für die Werbung, und weil Geld verdienen ist ja auch wichtig und dann, dann machen wir weiter.
Jetzt kommt Werbung.
1:1 Sinnplauderei, Mentoring und Sparring für Frauen aus Familienunternehmen. Business, Familienunternehmen, Ehe, Kinder, nach außen läuft's und innen Überforderung und schlechtes Gewissen. Ich arbeite strategisch klar und menschlich präzise, geprägt durch juristisches Denken aus der Nachfolgewelt und Personalentwicklung. Unser Ziel: Entscheidungen treffen, Grenzen setzen, Wirkkraft entfalten. Ohne Selbstoptimierung, ohne Petitessfalle. Ich freue mich auf dich im kostenlosen Erstgespräch. Ja, schön, dass ihr bis zum Schluss hier zugehört habt und uns gelauscht habt, der lieben Jessica Schwarzer und mir über das Thema Finanzen, Frauen und Finanzen, Aktienmärkte. Ein spannendes Thema und ich glaube, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen und dann auch aufzuhören, sich damit zu beschäftigen und erstmal einfach auch loszulegen, weil gerade wir Frauen, wir neigen ja dazu, also ich nehme mich da auch total mit rein, erst alles verstehen zu wollen, bis wir agieren. Und es ist echt schwierig, da alles zu verstehen. Sogar Profis verstehen zwar viel, aber letztendlich können wir alle nicht in die Zukunft gucken. Und Aktien sind ja unsere Zukunft. Von daher ist es schwierig, das Richtige zu machen, zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen oder auszusteigen. Auch die Profis machen das nicht richtig. Wir können es nur tun. Und ich glaube, alles ist besser, als nichts zu tun. Und sich auszuprobieren ist halt auch Teil des Wachstums in uns und auch was unsere Vermögen angeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet oder ihm sogar 5 Sterne gebt. Und jetzt gebe ich mal der lieben Jessica das Schlusswort. Bitte sag uns doch, was können wir tun, um unsere Angst vor den Aktien abzubauen?
Danke dir, liebe Nina. Also erstmal, der richtige Zeitpunkt zu investieren ist jetzt. Nicht warten, loslegen mit kleinen Summen, ein Gefühl dafür kriegen, was Börsenschwankungen mit uns machen. Da sind wir bei der Psychologie der Börse. Und ich würde einfach mit ganz einfachen Strategien und ganz einfachen Produkten anfangen. Ich bin keine Bankerin, ich darf nicht beraten, aber ich darf, glaube ich, sagen, dass ein gutes Basisinvestment ein ETF auf den MSCI World ist. Das kann man sich mal anschauen. Und dann vielleicht mit kleinen Summen loslegen und dann vielleicht immer ein bisschen tiefer einsteigen. Wichtig ist es aber wirklich, loszulegen und nicht ewig lang am Rand zu stehen und die Kurse laufen uns davon. Aktien sind ein wichtiger Baustein für die langfristige Geldanlage, für den langfristigen Vermögensaufbau. Und wir Frauen, ihr könnt das. Ihr macht intuitiv so viel richtig, indem ihr langfristig investiert, indem ihr mit breiter Risikostreuung investiert. Also traut euch, so viel kann da nicht schiefgehen.
Wunderbar. Und wir haben natürlich jetzt keine Beratung gemacht, sondern einfach mal ein Schlagwort reingebracht, was total euch überlassen ist. Also kurzer Disclaimer. Macht, was ihr für richtig haltet. Lasst euch von eurer Hausbank beraten oder wie auch immer. Aber tut was. Das ist unsere Motivation. Das ist unser Hack. Also wenn ihr jetzt hier aufhört zu hören, dann geht gleich zur Bank oder wo auch immer ihr hingehen wollt, wenn ihr Lust habt. Und genau, wir würden uns freuen, wenn wir euch angeregt haben, euch damit zu beschäftigen, ins Tun zu kommen. Und ja, danke, liebe Jessica, dass du da warst. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Erfolg an der Börse.
Ganz viel Erfolg an der Börse. Bis dann. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.